Also wir haben die Trikettathon gemacht, um Fragen zu stellen und auch um Sachen zu erfahren, die wir bisher hatten, nicht wussten. Und das bedeutet halt irgendwie auch, erstmal hinzuhören und zu gucken, was sich in einem Stadtteil tut, was vielleicht oft ganz unsichtbar ist.
So. Wir wollen mit der Trikettstation uns auf soziale Fragen, Auseinandersetzungen beziehen, die hier im Stadtteil sind, die im Schatten der EZB sozusagen stattfinden.
Und ein Teil davon ist natürlich auch unsichtbare Arbeit, weil sie halt in Behörden nicht auftaucht, sondern in Form von Tagelöhnertum in Erscheinung tritt.
Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, zu versuchen, möglichst viele ins Boot zu kriegen und nicht auszugrenzen. Und gerade vor dem Hintergrund mit Pegida und so, vor dem aufflammenden Rassismus gerade wieder, zu sagen, dass man da sagt, okay, wir sitzen alle irgendwie an einer Stelle, wo wir uns ja wirklich zusammentun müssen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen. Hier ist das ABS-Magazin, euer Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales am heutigen Mittwoch, den 29. Juli. Ja, Mikrofon für euch ist Steven. Ihr habt eben schon einen kleinen Ausschnitt gehört aus dem, was heute unser Thema sein wird. Wie bereits in der letzten Woche angekündigt, haben wir am Wochenende zwei Veranstaltungen besucht und begleitet. Das war zum einen die Prekärstation im Ostend, zum anderen Project Shelter, das in Bockenheim auf dem Campus für mehrere Tage bis heute früh ein Camp aufgeschlagen hatte. Ja, im ersten Teil werden wir uns mit der Prekärstation beschäftigen. Ich würde jetzt gerne sagen können, wie wir das eigentlich immer tun. Ihr könnt auf absmagazin.de unsere Sendung nachhören. Wir hatten nämlich letzte Woche bereits Vertreterinnen von beiden Gruppen auf Sendung. Leider gab es letzte Woche technische Probleme. Das heißt, es ist leider nicht nachzuhören. Gut, deshalb vielleicht nochmal eine kurze Erläuterung. Was war denn diese Prekärstation im Ostend? Also sich selbst beschrieben die Aktivistinnen, die dort tätig waren, auf ihrem Flyer wie folgt. Sie sagten, 4 Monate nach Blockupy, 3 Tage unter freiem Himmel, für alle sichtbar und mitten im Ostend. Zu unsicheren, prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen im Schatten des Turms der Europäischen Zentralbank, zu Alltagserfahrungen und Alltagskämpfen in Frankfurt, zu explodierenden Mietpreisen und Verdrängung, zu Obdachlosigkeit und Ausgrenzung sowie zu Niedriglohn und Ausbeutung im Stadtteil. Ja, die Aktiven dort von Notroika Frankfurt, die auch so zu den lokalen Organisatorinnen von Blockupy gehören, wurde ein großes Programm vorbereitet, das von Freitag bis Sonntag andauern sollte. Nun war die Wettersituation am letzten Wochenende ja doch etwas prekär und das traf sowohl die Prekärstation als auch das Project Shelter Freitag auf Samstag nach ziemlich hart mit dem Wind. Sodass am Samstag dort bei beiden auch erstmal abgebaut werden musste. Allerdings, also das, was Notroika oder die Prekärstation sich hauptsächlich vorgenommen hatte für dieses Wochenende, konnte durchgeführt werden. Es gab Gespräche mit Wanderarbeitern vom sogenannten Arbeiterstrich, der sich in der Sonnenmannallee, heißt sie glaube ich, vor der Europäischen Zentralbank befindet. Also sie führten mit ihnen verschiedenste Gespräche und in einem ersten Teil werden wir Ausschnitte daraus hören, wie diese Gespräche ausgewertet werden seitens der Aktivistinnen, was so ihre ersten Eindrücke sind. In einem zweiten Teil wird es dann darum gehen, dass wir eigentlich von Übersetzerinnen Erzählungen dieser Wanderarbeiter selbst hören über ihre prekäre Lebenssituation, über ihre prekäre Beschäftigung und auch über ihr Wohnen, das sich auch äußerst schwierig gestaltet. Bevor wir aber nun in das Thema einsteigen, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt erst nochmal ein Lied zusammen hören. Und dieses Lied ist von Früchte des Zorns und es heißt, das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Thank you.
Wir sprechen und streiten mit Unbekannten. Wir führen Freundschaften, wir lachen und weinen. Wir verlieben uns. Wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu leben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, Steinen und Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust.
Wieder beim ABS-Magazin, wie bereits angekündigt, heute zu dem Thema Prekärstation im Ostend. Und einen ersten Ausschnitt, den wir uns jetzt davon anhören, stammt aus einem Gespräch von Freitagabend zwischen den aktiven Anwesenden von Notroika Frankfurt, die an diesem Tag bereits Gespräche mit Wanderarbeitern geführt haben und anfangen wollten, sich in diese Situation hineinzuversetzen beziehungsweise überhaupt einmal zu verstehen, was ist da überhaupt los mit denen, warum stehen die da, was machen die, um eine erste Annäherung zu finden und auch das sichtbar zu machen, was in der Gesellschaft häufig unsichtbar bleibt, nämlich Menschen, die am ganz unteren Ende dieser Arbeitsgesellschaft arbeitend tätig sind. Da hören wir jetzt rein.
Ich war letzte Woche schon mal testweise hier, um mal zu gucken, wie die Situation sich im Moment gestaltet. Und da waren schon diese jeweiligen Gruppen da, gar nicht so groß. Also schon vielleicht 20, 30 Leute, jetzt vor allem Moldawien, Rumänien und kleinere Gruppen aus Bulgarien und Polen. Und was sehr erfreulich war, dass wir gestern früh morgens und auch heute früh ziemlich gut ins Gespräch gekommen sind mit den Leuten. Und auch schon so war, dass das heute Morgen den Eindruck hatten, dadurch, dass sie gestern schon einige von uns gesehen haben, noch offener wurde und sie uns noch mehr erzählt haben von ihrer Situation, die eben schon davon geprägt ist, dass der eine hat das so ausgedrückt, wie beim Angeln. Also wir warten hier, wir hoffen auf einen Job und auf irgendwie einen Fisch, einen dickeren Fisch, und das kann auch mal gut gehen, das kann auch klappen. Und wir versuchen eigentlich auch Jobs nur ab 10 Euro zu nehmen und das auch zusammen durchzuhalten und so. Aber die Realität sieht natürlich oft anders aus. Da ist nur ein ganz kleiner Fisch, ein mickriger Fisch dran oder gar nichts dran. Die stehen auch mal ein paar Tage da und finden gar keinen Job. Und interessant war, dass die eine Gruppe eben eigentlich Leute aus Moldawien sind. Das heißt, sie sind wären eigentlich ja keine EU-Bürger, denkt man dann erstmal. Aber sie sind in der Regel Doppelstaatler, also haben einen rumänischen Pass und damit sind sie EU-Bürger. Können sich also hier auch problemlos bewegen. Sie haben durchaus erzählt, dass eher zunehmend es auch Kontrollen gibt und sie den Eindruck haben, dass die EZB dazu beiträgt, dass sie hier nicht mehr so gern gesehen sind. Aber wie gesagt, wenn Sie einen rumänischen Pass haben, ist es ja eigentlich ganz einfach. Also Sie sind EU-Bürger mit allen Rechten, auch vollem Zugang zum Arbeitsmarkt. Wer nur einen moldawischen Pass hat, ist sozusagen Tourist, ja, und darf eigentlich nicht arbeiten, aber kann sich natürlich als Tourist hier aufhalten. Also wie gesagt, mein Eindruck war, dass die hier bisweilen vielleicht verzweifelt, aber durchaus nach Arbeit suchen und auch Geschichten erzählt haben, wie sie auf dem Bau Gärtnern, Umzugsgeschichten machen. Wir haben hier auch konkret bei einem erlebt, der kam an und hat gesagt, er braucht zwei Umzugshelfer sozusagen und wollte für 5 Euro die Leute haben. Dann haben sie gesagt, das machen sie nicht. Wollten quasi ihre 10 Euro durchsetzen, was mich auch gewundert hat, dass das also auf jeden Fall so erstmal klar versucht wird. Und ich glaube, sie sind da mitgegangen mit erstem Kompromiss auf 8 Euro. Ja. Was natürlich wenig ist, aber also wo man merkt, dass sie jetzt nicht einfach alles mitmachen oder so, sondern schon sich auch absprechen und gemeinsam überlegen, wie sie so einem immer weiteren Lohndumping was entgegensetzen können.
Ich würde gerne noch mal was sagen zu den Gesprächen, die wir jetzt an den beiden Vormittagen oder an den frühen Morgenstunden haben, zu der Situation von den Leuten, die erzählt haben, dass sie morgens teilweise schon um 4:30 hier an die Sonnemannstraße gehen und bis 17, 18 Uhr dort bleiben. Und in meiner Wahrnehmung gehen sie eigentlich in dem Moment, wo sie sich aus ihren Zimmern, aus ihrer Wohnung auf den Weg machen, auf die Arbeit. Also für mich ist ihr Arbeitsplatz eigentlich diese Straße. Da stehen sie, sie haben auch keine Möglichkeit, sich hinzusetzen, es gibt auch keinen Schatten. Und sie stehen da, also ungefähr 60 Stunden in der Woche, weil sie gehen 6 Tage dahin, sind morgens im Morgengrauen da und haben an nicht so guten Wochen vielleicht 2 Tage die Arbeit einen Job ergattert. 2 Tage in der Woche einen Job ergattert. Nee, 2 Tage in der Woche. Sie stehen da 6 Tage und haben vielleicht 2 Tage die Woche die Gelegenheit, dass jemand, dass ein Auto anhält und ihnen was bietet, ob das jetzt 6 Euro oder 8 Euro oder 10 Euro sind. Das kommt sicher auch darauf an, wie schräg gerade ist. Und dann nehmen sie da halt, kann man sich ja ausrechnen, ungefähr 100 Euro in der Woche mit. Und das ist, also das ist eine unfassbare Überausbeutung. Und an dem Punkt müssen wir auch, um nochmal ganz kurz auf dich einzugehen, nicht über Steuern reden, weil die kommen, wenn man es so rechnet, auf einen Stundenlohn von ungefähr, weiß nicht, im Centbereich. Und zumindest die moldawischen Leute, mit denen wir jetzt die 2 Tage geredet haben, sagen ganz klar, wenn sie in Moldawien Arbeit haben, dann verdienen sie umgerechnet ungefähr 200 Euro und das ist für sie auskömmlich, weil sie Subsistenzwirtschaft betreiben. Aber da sie diese Arbeitsplätze nicht mehr haben, kommen sie nach Deutschland. Sie zahlen hier Miete, sie zahlen die Kosten, sie kommen aus Dietzenbach, aus Offenbach, von sonst woher, kaufen sich Fahrkarten, um an diesen Arbeitsplatz auf der Straße zu gehen und bieten dann das Teil, was sie haben, nämlich ihre Hände Arbeit. Und sie haben schon ein sehr klares Bewusstsein. Sie stehen halt direkt vor der EZB und sie sagen ganz klar, da werden die Gesetze gemacht, die Entscheidungen getroffen, da ist das Geld und wir haben nur uns. Und das hat nicht einer formuliert, das haben mehrere so formuliert.
Aber es wäre ja zum Beispiel auch interessant, ob sich das verändert hat. Also ich habe halt auch gerade gedacht, wenn 2 Tage, das ist ja total wenig. Und also ob das sozusagen, genau, ob das repräsentativ ist oder nicht und beziehungsweise ob es irgendwie abgenommen hat oder sowas.
Das wäre vielleicht schon interessant. Also wir haben uns erzählt, dass es abgenommen hat, dass es schlechter geworden ist, dass es früher besser war. Und außerdem habe ich auch verstanden, dass 2 Tage die Woche tatsächlich eine gute Woche ist. Also da standen ein paar, die haben seit Wochen kein einziges Mal mehr gearbeitet und stehen halt trotzdem weiter immer da. Also das war mein Eindruck so vom Durchschnitt her, dass es, ich hatte den Eindruck, eher total schlecht läuft für die. Dass es immer dann ganz gut ist, wenn jemand kommt, der einfach für mehrere Tage, also der dann jeden Tag nochmal kommt und sie dann irgendwie so eine Woche lang wissen, der kommt wieder und wieder und holt sie dann immer wieder. Und das ist aber nicht die Regel.
Aber dass es schlechter geworden ist, erklärt sich ja sicherlich auch mit dem Weggang der Großmarkthalle.
Ganz genau, so hat er auch
also
gesagt.
Also das ist ja ziemlich klar, die EZB bietet eben keine Tagelöhnerjobs, die Großmarkthalle hat es durchaus getan.
Ja.
Und ich glaube auch, dass natürlich dieses, was vor ein paar Jahren, als die Großmarkthalle noch gab, als quasi ganz Frankfurt wusste, es gibt hier diesen, ja, nennen wir es, wie es im Volksmund heißt, Arbeitsstrich. Ja, das ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr unbedingt für alle so sicher, dass es den noch gibt, ne? Also dass man da vorbeikommen kann.
Ja, liebe Zuhörerinnen, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Gespräch, das am Freitagabend am Paul-Arnsberg-Platz schräg gegenüber der EZB stattgefunden hat. Zur Situation der Wanderarbeiter an der Sonnemann-Allee vor der Europäischen Zentralbank. Das Gespräch hat natürlich noch viel mehr Fakten und Geschichten zutage gefördert, die an diesem Tag stattgefunden haben. Aber ja, selbstverständlich schaffen wir es natürlich nicht, hier 1,5 Stunden dann auch komplett abzubilden. Ich hoffe, dass damit schon mal so ein kleiner Einblick für euch eröffnet wurde. Es wird wohl ja noch etwas drastischer werden im nächsten Part, in dem wir dann etwas hören aus Sicht der Wanderarbeiter selbst. Bevor wir aber damit einsteigen, unterbrechen wir nochmal kurz mit einem Lied und hören nun zusammen von Daniel Kahn and the Painted Bird den March of the Jobless Corps, den Arbeitslosen.
Marching jobless corps.
Ah,
einer neuen freien Land. Das ist wohl auch Hoffnung und Wunsch vieler Wanderarbeiter, die nach Deutschland gekommen sind, beziehungsweise nach Frankfurt, um sich hier auf dem sogenannten Arbeiterstrich feil zu bieten. Und für diejenigen, die zugeschaltet haben, ihr seid beim ABS-Magazin. Wir berichten heute von der Prekärstation im Ostend, die am letzten Wochenende stattgefunden hat. Und wir kommen nun zu dem Punkt Arbeitsmigration und Ausbeutung und hören dazu Auszüge aus einem Gespräch, das am Sonntag, den 26.07., also den vergangenen Sonntag, um 16 Uhr bei Kaffee und Kuchen am Paul-Arnsberg-Platz stattgefunden hat. Dabei waren ja ca. 10 bis 15 Arbeitsmigranten aus, jetzt hoffe ich, ich täusche mich nicht, aus Rumänien und aus Armenien, Polen, ich bin mir gerade nicht sicher. Es wurde übersetzt und wir hören auf jeden Fall die Moldawien, die Übersetzung davon, die freundlicherweise von Mitarbeiterinnen von Migra und Faire Mobilität gemacht wurden. Migra ist eine kleine Gruppe, sie besteht nur aus 7 freiwilligen und ehrenamtlichen Personen, die zweimal im Monat Beratungsgespräche anbieten für Wanderarbeiterinnen, während Faire Mobilität ein Projekt des DGB ist und hauptsächlich in Sachen Arbeitsrecht Beratungen anbietet für Wanderarbeiterinnen. Ein Projekt, das in deutschlandweit, sage ich vielleicht was Falsches, das waren 4 bis 5 Städte, die genannt wurden, wo sie tätig sind, aber auch überregional im Prinzip eingreifen können, wenn es Fälle gibt von Lohnprellungen, von Nichtauszahlung von Löhnen, von ja Problemen auch mit dem Wohnen. Ja, ihr habt vielleicht beim ersten Ausschnitt schon gehört, die Aufnahmen sind alle draußen gemacht am Paul-Arnsberg-Platz. Das heißt, es gibt immer ein wenig Hintergrundgeräusche, auch ein bisschen Wind, der eventuell zwischenzeitlich ins Mikrofon pfeift. Das war ja ein sehr stürmisches Wochenende. Ich warne deshalb schon mal vor. Ich denke, die Aufzeichnung, der Mitschnitt ist gut genug, um ihn richtig verstehen zu können. Ja, dann lege ich mal damit los.
Er hat erzählt, dass er seit ungefähr einem Jahr in Deutschland ist, seit August letztem Jahr, und hat die ganze Zeit für mehrere kleinere Subunternehmen gearbeitet. Bis Dezember war er bei irgendeinem komischen Unternehmen, also in der Regel haben diese Unternehmen auch ganz komische Namen. Genau, dann im Jahr, der wurde gekündigt im Dezember, und im Januar ist er zurück aus Rumänien gekommen und hat dann, das hat er nicht mehr gesagt, aber ich kenne seine Situation ganz gut, er hat dann im Januar Arbeit über einen Vermittler gefunden, ein Vermittler, der häufig in diesem Wohnheim Arbeit vermittelt. Natürlich gegen Geld, und er ist über diesen Vermittler zu einer rumänischen Firma gekommen, als entsandt. In der Regel bedeutet entsandt, dass jemand von einem ausländischen Unternehmen in ein fremdes Land geschickt wird, was bei ihm eigentlich nicht der Fall war. Also der ist direkt in Rumänien angestellt worden für eine rumänische Firma, die auch diesem rumänischen Vermittler gehörte eigentlich. Da hat er 2 Monate gearbeitet, und im März hat er dann bei einem neuen Subunternehmen angefangen, bei einem Subunternehmen, das in Deutschland angemeldet ist. Und bei diesem Subunternehmen ist er für die Monate April und Mai um seinen Lohn geprellt worden. Der hat mir jetzt nochmal gesagt, im April 196 Stunden gearbeitet, im Mai 120. Ihm wurden in beiden Monaten ein paar 100 Euro einfach nicht ausgezahlt. Und in diesem Problem unterstützen wir ihn jetzt gerade, zusammen mit den Kollegen von der IG Bau. Ein großes Problem, was er hier in der Runde erwähnen möchte, ist, dass zum Beispiel auf der Baustelle für die Rumänen oder auch für andere ausländische Beschäftigte in der Regel keine Arbeitsschutznormen eingehalten werden, dass sie überhaupt keine Arbeitsschutzbekleidung tragen, und dass es auch Kontrolle gab. Es gibt Kontrolle ziemlich häufig vom Zoll, aber es ändert sich nichts. Also das Ganze geht dann am nächsten Tag vom selben Stand weiter.
Das ist Herr Roman Mikhailov. Ganz erst auf Bulgarisch sagen, ich übersetze da. Der Herr Mikhailov ist seit 5 Jahren in Deutschland, hat keine feste Beschäftigung gehabt, lebt auf der Straße, sammelt Pfand und versucht sich mit so kleinen Minijobs. Er ist hier vor 5 Jahren gekommen, will hier arbeiten, aber ohne Deutsch ist das schwer. Er hat vom BAMF, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, eine Zusage zum Integrationskurs bekommen, aber bezahlen kann er den Kurs nicht. Er will Deutsch lernen, wie soll er das anstellen, damit er dann weiter in Arbeit kommt. Die Situation von Herrn Sezgin Ibrahim Demir ist folgende. Er ist ein Jahr in Gießen gewesen, hat dort gearbeitet und hier 3 Jahre. Er wartet immer hier auf der Straße und bekommt täglich eine Arbeit. Er kann Trockenbau machen, alles was Innenausbau betrifft. Er war auch 6 Monate, hat SGB II bekommen jetzt und hat sogar eine Anmeldung zum Deutschkurs, hat er angefangen. Nach 2 Monaten hat er schon Deutsch gelernt, jetzt ist Sommerpause, aber seine Anmeldung wurde ihm nicht verlängert. Der Mitarbeiter des Sozialamts, laut Aussage, hat ihm gesagt, werde es nicht mehr machen, du kannst ruhig nach Bulgarien zurückfahren. Er will zu Ende seinen Deutschkurs machen und mit Vertrag arbeiten.
Nikolai. So, Nikolai heißt der Kollege. Der hat erzählt ein bisschen über die Wohnbedingungen in diesem Wohnheim. Er selbst wohnt erst seit Februar da, 2015. Und hat gesagt, also in der Regel wohnen so 4 Personen in einem Zimmer. Das Zimmer ist ungefähr so 14 bis 16 Quadratmeter. Jede Person hat ein Bett und es gibt einen Kühlschrank für alle Personen. Die Miete für diesen einen Bett, was er hat, ist 220. Ich habe aber auch von Personen gehört, die mehr zahlen, auch bis 300 im Monat für sein Bett. Und jede Person muss, wenn er in das Wohnheim einzieht, eine Gebühr zahlen für die Anmeldung. Also die sagen, wir zahlen für die Anmeldung. Jetzt ist die Gebühr bei 38 Euro insgesamt. Und ich habe sowas miterlebt, wie sowas funktioniert. Wir hatten vor kurzem jetzt bei Faire Mobilität einen Fall von über 50 Bauarbeitern, die nicht bezahlt wurden. Und einige von denen wurden auch obdachlos. Und für diesen Teil waren so 14 Personen, mussten wir für 2 Wochen uns um die Unterkunft kümmern. Und wir haben die Personen in das Wohnheim zurückgebracht. Also die hatten auch, also bevor sie den Job verloren hatten, da gelebt. Das Problem war nur, dass in dem Moment, wo das Unternehmen, für das sie gearbeitet haben, sie nicht mehr bezahlt hat, dass sie auch direkt auf die Straße gesetzt wurden von der Vermieterin von diesem Wohnheim. Genau, also wir sind dann, wie gesagt, nach 2 Wochen zusammen wieder in das Wohnheim gefahren und die mussten sich da alle wieder ein Bett anmieten. Und ich habe diese Geschichte mit dieser Gebühr für die Anmeldung erlebt, weil es ist ein ziemlich großes Problem für viele von den Personen da, weil damit man sich ein Zimmer für einen Monat mieten kann, muss man einen Arbeitsvertrag vorlegen. Damit man aber einen Arbeitsvertrag bekommt, braucht man eine Anschrift, eine Wohnadresse und nicht nur eine postalische Adresse, sondern ein richtiger Wohnsitz. Und genau, das ist ein Teufelskreis, das war auch damals das Problem. Und wir hatten das ein bisschen geschickt gelöst damals. Wir wollten, dass der Hausmeister, der da war, dass er den Personen, es waren 5 Personen, dass er denen die Bescheinigung mit der Anschrift gibt, damit sie sich beim Einwohnermeldeamt wieder anmelden können, konnten auf diese Anschrift. Es gab ein bisschen so ein Hin- und Her-Gespräch und dann sagt er, okay, dann machen wir das und das kostet pro Person, das waren auch 38 Euro pro Person. Wir waren dann kurz draußen, die Personen hatten sich alles, also die Zimmer erstmal bezahlt und dann dieses Zettel für die Anmeldung und als sie rauskamen, hatten sie, also für alle 5 war es ein Zettel, so ein kleines Zettelchen, handgeschrieben, wo die Namen der Personen drauf standen und die Anschrift des Wohnheims. Und dieser Zettel hat insgesamt 190 Euro gekostet damals. Jetzt komme ich nochmal zu den Erzählungen von dem Nikolai.
Er hat auch gesagt, ich habe extra nochmal gefragt, weil ich habe da verschiedene Versionen gehört, wie das mit Duschen und sowas funktioniert da bei so vielen Menschen. Also er selbst sagt, es sind über 2000 Personen, die da wohnen in diesem Wohnheim. Und die teilen sich jetzt zum Beispiel eine Küche, 30 Personen teilen sich die Küche. Es gibt 5 Herden insgesamt. Und ein Badezimmer mit 3 Duschen, ebenfalls für 3 Personen.
Ja, 30 Personen, nicht 3. Das habe ich gerade am Ende versehentlich weggeschnitten. Ja, so viel dazu. Also ich denke, man bekommt hier schon einen ganz guten Eindruck davon, wie die Situation für Wanderarbeiter aussieht, wie sehr sie im Prinzip auch der Willkür von Anbietern von Wohnraum unterworfen sind, wie krass auch teilweise die Behörden mit ihnen umgehen, in solchen Fällen wie dem einen geschilderten, dass jemand einen Deutschkurs besucht und ihn auch gerne weitermachen mag und hier ja auch gerne reguläre Arbeit finden möchte, dem dann gesagt wird, er kann ja auch getrost nach Rumänien zurückgehen. Ja, ich denke, wir werden da weiterhin auch einen Blick drauf werfen, wie sich das Ganze entwickelt. Auch die Aktiven von Notroika haben gesagt, das war jetzt ein erstes Kennenlernen-Gespräch, es war ein erster Versuch, in diesem Ortsteil mit Menschen in Kontakt zu kommen, die dort leben oder auch dort auf der Straße ihre Arbeit anbieten. Es wird ja sicherlich weitergehen und ich könnte mir auch gut vorstellen und ja, wünsche mir das auch, dass wir auch in einer unserer Sendungen vielleicht noch in diesem Jahr einmal ins Gespräch kommen werden mit Gästen von Faire Mobilität oder von Migra. Ja, als nächstes spiele ich jetzt nochmal ein Lied. Da kann man mal wieder ein bisschen entspannen zwischendrin und muss nicht so ganz intensiv zuhören. Und ja, das wird jetzt sein von Fanny van Dan, der Song Ein Mensch aus Geld.
Ein Mensch aus Geld geht aus dem Zimmer. Ein Mensch aus Geld sagt leise Tschüss. Ein Mensch aus Geld geht durch die Straßen und niemand weiß, wie wertvoll er ist.
Ja, zum Abschluss dieses Themenblocks Prekärstation im Ostend hören wir jetzt gleich noch einen kleinen Lesungsausschnitt, denn am Sonntagabend hat unter dem Motto Friede den Hütten, Krieg den Palästen um 19.30 Uhr ein aktuelles Interview mit Georg Büchner und eine Lesung aus dem hessischen Landboten 2013 stattgefunden, der inspiriert war vom Landboten Büchners aus ja, dem frühen 19. Jahrhundert. Und ja, dieser Landbote wurde zum 200. Geburtstag von Georg Büchner geschrieben, der am 17. Oktober 1813 in Hessen geboren wurde und nach einem sehr kurzen Leben am 19. Februar 1837 in Zürich starb. Ja, beteiligt waren dabei ein Schauspieler, Sam Michelson vom Theater Willy Pramel in der Rolle des Georg Büchner und die Autoren des hessischen Landboten 2013, Hagen Kopp, Edwin Schutlich und Edgar Weig. Wir hören jetzt keinen Teil von dem Interview, sondern einen Teil von der Lesung, die ich auch in Anbetracht der ja, knappen Sendungszeit, wir können keine 20 Minuten senden, etwas zusammengekürzt habe. Und ein paar Dinge passend zum Thema Prekarität und Arbeitssituation herausgeschnitten habe davon.
Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Das war 1834 der Kampfruf des hessischen Landboten. Er ist aktuell geblieben. Wenn wir uns die Zustände in dieser Welt vor Augen halten, den unermesslichen Reichtum in den Händen weniger und das Elend und die Armut von Millionen. Deshalb wollen wir uns wie Büchner damals auf die hiesigen Verhältnisse einlassen, in aller Kürze und Schärfe die Wahrheit über diese Verhältnisse aussprechen, den Täuschungen, die Land auf Land ab verbreitet werden, mit Aufklärung und engagiertem Widerstand entgegentreten.
Die gegenwärtige Armut in Deutschland hat auch viel mit der jüngsten Geschichte zu tun. Daran muss immer wieder erinnert werden. Seit Mitte der 70er Jahre ist die Zahl der Menschen, die Hilfe zum Unterhalt bekommen, von weniger als 600.000 auf über 4,5 Millionen angestiegen. Solange die Bundesrepublik im Wettbewerb der politischen Systeme zwischen Ost und West als kämpferisches Schaufenster gegenüber den Menschen im Osten diente, gab es zwischen den ökonomischen Eliten und großen Teilen der Arbeiterschaft einen sozialen Kompromiss. Diesen Kompromiss haben die Konzernherren 1989 mit einschneidenden Folgen aufgekündigt. Das bedeutete eine Auflösung bisher gültiger Normen des Arbeitsrechts, dem Abbau von Rechten beim Kündigungsschutz, der Absenkung der Grundsicherung auf ein Mindestmaß und einer dramatischen Ausweitung eines Niedriglohnsektors. Inzwischen arbeiten fast jeder vierte Beschäftigte zu einem hundserbärmlichen Lohn. Der Arbeitsmarkt ist so zugerichtet, dass die Profite der Konzernherren und die Einkommen ihrer Manager ungehemmt weiter steigen können. Die überfällige Antwort liegt längst auf der Hand. Wer über Reichtum und über den Kapitalismus schweigt, der sollte über Armut erst gar nicht reden.
Ihr Menschen in Hessen, natürlich lässt es sich in Hessen gut leben. Doch wie viele Menschen müssen verbergen, wie sie tatsächlich leben und wovon sie leben? Inzwischen sind es nicht nur längst armselige Gestalten, die gezwungen sind, im Abfall nach Pfandflaschen zu suchen. Ein Viertel der Beschäftigten verdienen ihr Geld in einem sogenannten Niedriglohnsektor. Über 1 Million Beschäftigten sind in Deutschland Hartz-IV-Aufstocker. So werden die Menschen schon ohne Anführungszeichen in der öffentlichen Berichterstattung genannt, die so wenig verdienen, dass sie zusätzlich Anspruch auf Hartz IV haben. Zur neuen Welt der Arbeit gehört seit langem schon die Leiharbeit, die längst Einzug in den ganz normalen Bereich der Produktion und Dienstleistungen gefunden hat. Diese Form der modernen Sklavenwirtschaft wurde mit einer politischen Begründung eingeführt, auf die die Verantwortlichen heute noch stolz sind. Ein eigenes Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung wurde deshalb extra geschaffen. Leiharbeit ist zu einem lukrativen Geschäft geworden für die Verleihfirmen. Und zur neuen Welt der Arbeit gehört auch das sogenannte Prekariat. Als prekär gelten Arbeitsverhältnisse, die, Zitat, nicht geeignet sind, auf Dauer den Lebensunterhalt einer Person sicherzustellen und deren soziale Sicherung zu gewährleisten. Menschen mit einem Teilzeitvertrag, Leute, die bei Zeitarbeitsfirmen oder Leiharbeitsfirmen mit geringer Bezahlung beschäftigt sind, gehören dazu. Viele von ihnen arbeiten in Nacht- und Schichtarbeit. Viele sind Frauen, Migranten und junge Menschen. Sie nehmen oft gesetzwidrige Arbeitsbedingungen und hohe gesundheitliche Belastungen in Kauf. Und das spielt sich alles vor unseren Augen ab. Wie eine Seuche verbreitet sich die sogenannte prekäre Beschäftigung. Zu wenig Lohn, um anständig leben zu können, geringer oder keine soziale Absicherung, eine ungewisse Zukunft, insbesondere für die junge Generation, werden zur bitteren Realität von immer mehr Menschen.
Ja, und nun gleich weiter in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Ja, bittere Situation von Menschen. Wir haben auch ein paar Mal schon über Project Shelter gesprochen und hatten Leute zu Gast, die hier auch schon darüber berichtet haben. Andi aus der Redaktion hat mir 2 Interviews zugespielt, die er in den letzten Tagen bei Project Shelter geführt hat. Und ich spiele die jetzt mal ab und denke, danach werden wir uns noch einmal kurz hören und zum Ende dann vielleicht noch ein Lied hören miteinander.
Wir haben Montag, den 27.07. und wir befinden uns hier im Café Kotz in Frankfurt, wo das Protestcamp von Project Shelter stattfindet. Und in diesem Rahmen gab es einen Workshop eben gerade, zum Thema soziale Arbeit in der Flüchtlingshilfe von den Grenzen der staatlichen und privaten Jugendhilfe. Und ich habe jetzt hier den Jan vor mir, der auch mit minderjährigen geflüchteten Menschen arbeitet und möchte ein bisschen darüber erzählen, über den Vortrag, den er gehalten hat.
Ja, also im Prinzip ging es darum, klarzumachen, dass soziale Arbeit natürlich im politischen Rahmen abläuft und gerade in der Flüchtlingsarbeit wird es relativ deutlich, da die Flüchtlingsthematik eigentlich immer politischen Grenzen unterliegt. Ja, ich habe im Grunde genommen eigentlich klar gemacht, einmal gibt es Fluchtursachen, die haben natürlich einen politischen Hintergrund. Darunter verstehe ich eben halt jetzt nicht nur, ich sag mal, politische Unterdrückung oder Menschen, die vor politischer Verfolgung fliehen, sondern auch Armut ist für mich ein politisches Problem, Ausbeutung, ökonomische Ausbeutung ist für mich ein Problem. Und das wollte ich einfach klar machen, dass Flucht immer auch also politisch zu sehen ist, als ein politisches Problem zu begreifen ist. Und das zum einen. Zum anderen habe ich in meinem Vortrag behandelt, wie meine Arbeit, also die soziale Arbeit mit minderjährigen Geflüchteten, denen eben den gesetzlichen Regeln unterliegt, die eben europaweit, aber im Spezifischen auch in Deutschland gelten. So, auch diese sind sehr stark geprägt von dem derzeitigen politischen Diskurs, der auf der einen Seite Arbeitsmigration, das heißt qualifizierte Arbeitskräfte sozusagen, bevorzugt, andererseits politische Geflüchtete, aber auch Menschen, die eben vor Armut, vor Verfolgung fliehen, eigentlich systematisch diskriminiert, zum Beispiel über die Dublin-II-Verordnung, die es sozusagen Menschen erschwert, in das Land zu reisen oder dort eben einen Asylantrag zu stellen, wo sie Familie haben, der sie eben auf die südlichen Länder in Europa verweist, oder sei es eben die Asylregelungen hier in Deutschland, die Menschen teilweise jahrelang in Heimen vor sich hin vegetieren lässt, bis sie herausfinden, ob sie überhaupt bleiben dürfen.
Und du bist auch in dieser, arbeitest ja mit minderjährigen Geflüchteten, was sind denn so also die Erfahrungen, wenn da jetzt geflüchtete Menschen, Minderjährige daherkommen und die kommen ja erstmal hier an, in Frankfurt, wie ist dann meistens so die Situation bei denen?
Naja, also die meisten minderjährigen Geflüchteten kommen hier eben über den Hauptbahnhof an. Dort werden sie in der Regel von der Polizei aufgegriffen, es sei denn, es handelt sich um sogenannte Selbstmelder, das heißt Leute, die eben beim Jugendamt quasi vorstellig werden, direkt über die Polizei sozusagen bekomme ich dann Bescheid vom Jugendamt. Das Jugendamt weist die Jugendlichen an Einrichtungen zu, sogenannte Notkonstrukte oder Erstaufnahmeeinrichtungen. Dort kommen dann so Leute wie ich, die jetzt eben in der Flüchtlingshilfe arbeiten, bieten den Jugendlichen eine Erstversorgung, bringen sie unter und betreuen sie dann für die ersten Monate in Frankfurt sozusagen, bevor ein zentrales Verteilungssystem greift, das die Jugendlichen dann bundesweit verteilt. Ja, nach bestimmten Kriterien sozusagen. Aber in der Regel kann das auch zufällig erfolgen. Also da gibt es mal, in manchen Fällen wird davon abgesehen, zufällig zu verfahren, in anderen wird sozusagen einfach ganz zufällig das verteilt über eine zentrale Datei.
Darf ich dich vielleicht nochmal fragen, wie das überhaupt ist mit den wie die Situation ist von den sozialen Arbeitern, die ja quasi die Hilfe bieten für die geflüchteten Minderjährigen. Ich kann mir vorstellen, dass die wahrscheinlich auch nicht genug verdienen, um quasi ihr Lebensunterhalt zu verdienen.
Naja, also wir hatten ja jetzt die Erzieher- und Sozialarbeiterstreiks, ja auch hier in Frankfurt gab es ja eine große Demonstration von Verdi und GEW und das hat natürlich Gründe, weil die Gehälter der Menschen, die eben in den Sozialberufen tätig sind, die sind sehr, also im Allgemeinen sehr schlecht. Also es sind schlecht bezahlte Jobs und der Abschluss, der jetzt getroffen wurde mit den Gewerkschaften, der ist eigentlich als nichts als anderes zu bezeichnen als skandalös. Die Erzieherinnen bekommen etwas im Bereich 4-5% mehr Lohn und die Sozialarbeiter bewegen sich sogar nur zwischen 1-2%. Das heißt, das sind eigentlich auf 2 Jahre gesehen sozusagen, das ist eigentlich keine wirkliche Lohnerhöhung. Also keine, noch nicht mal wirklich eine Lohnerhöhung und dabei wurde ja von den Gewerkschaften eigentlich eine Erhöhung des gesamten Standards gefordert, das heißt eine Aufwertung. Ja? So, und da kann man eigentlich sagen, wir müssen nicht nur durch unseren Job quasi Menschen verwalten, denen es schlecht geht, sondern wir verwalten uns auch selbst. Bis zu einem gewissen Grad auf demselben Level.
Ja, dann danke ich dir, Jan. Jetzt haben wir doch 2 Themen angesprochen. Vielen Dank.
Bitte.
I say Project, you say
Shelter.
Project,
Shelter.
Project,
Shelter.
Genau, wir haben heute den 27.07. Montag und ich sitze hier mit dem Matti und wir befinden uns im Project Shelter Camp, was ja gut halbes Camp ist, sagen wir mal so rum, und wollen uns noch ein bisschen drüber unterhalten, was denn so die letzten Tage passiert ist, wie es so für die ganze Gruppe denn so war und was man daraus vielleicht auch rausschließen kann.
Ja, wir befinden uns quasi gerade im Exil. Wir haben so in etwa das Studierendenhaus besetzt, weil uns der Orkan am Freitag etwas um die Ohren geweht ist. Das war eine ziemlich heftige Geschichte. Innerhalb von ein paar Minuten ist uns quasi das komplette Zelt, die Zeltstadt weggeflogen, also Veranstaltungszelt und Pavillons. Allerlei Gegenstände sind wild und gefährlich durch die Gegend geflogen. Und es war echt ein krasses Event quasi. Ein bisschen zu viel Action für meine Meinung. Auf der anderen Seite war das halt ein krasses Zeichen, dann, wie sich dann auch der Wiederaufbau bzw. quasi der unfreiwillige Umzug ins Studierendenhaus gestaltet hatte, war halt eine Meisterleistung, kann man nicht anders sagen. Das war definitiv ein ziemlich intensiver, gruppenbildender Moment. Wir haben das alles ziemlich gut gemeistert und wir machen weiter.
Also ich musste auch nochmal ganz kurz da nochmal was zu sagen. Ich habe das ja so ein bisschen mitgekriegt und so ein bisschen verfolgt hier. Und war auch in dem Moment halt vor Ort und hab gesehen, so, da ist der ganze Sturm da drüber gefegt und hat alles weggefegt. Aber im nächsten Augenblick ging es dann auch schon direkt weiter. Also die Leute haben gar nicht irgendwie zurückgeblickt, sondern haben dann wirklich nur so nach vorne geschaut, ne?
Ja, also ich, klar, also mit einem Haus wäre das nicht passiert, so, muss man so sagen. Hätten wir ein Haus so, wären wir dem Ganzen nicht ausgesetzt gewesen. Gleichzeitig ist aber auch so, da ist halt einfach ganz viel Wille, ganz viel auch Durchhaltevermögen innerhalb der ganzen Gruppe und auch im erweiterten solidarischen Unterstützerkreis. Und da ist ganz klar, wir kämpfen für das Shelter und wir setzen das halt auch gegen die widrigen Umstände durch. Und da darf man halt auch nicht vergessen, das ist Realität für Menschen, die sind diesen Witterungseinschlägen quasi ausgesetzt, ohne irgendwelche Schutzmöglichkeiten. Und das wird eigentlich sehr, sehr gerne vergessen. Und dann wundert man sich im Nachhinein, okay, warum auf einmal wieder bei einem Unwetter Menschen ums Leben kommen, beziehungsweise warum die wenigen Unterkünfte total überfüllt sind. Und das ist ein ganzjähriges Problem. Das ist nicht nur, es kocht quasi irgendwie bei einem Unwetter hoch. Aber sonst, die Menschen sind ja auf der Straße, ganz viele. Und dementsprechend war das auch gar keine Frage, dass wir dann ins Studierendenhaus gegangen sind und dass wir auch dort von der Struktur Unterstützung bekommen haben und der Asta uns den Rücken stärkt. Und genauso gut, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, dickes Shoutout und Dankeschön an die Falken. Wir konnten in das neue Vereinsheim rein und haben dort quasi so eine inoffizielle Eröffnung gemacht. Dort haben das erste Mal Leute geschlafen und auch anderweitig. Glücklicherweise haben die Zelte, die Schlafzelte gehalten, aber ey, also wenn wir die Unterstützung von den Strukturen nicht hätten, dann sähe es halt nicht so rosig aus. Und das sieht für viele Menschen nicht so rosig aus.
Kamen dann jetzt vielleicht auch nochmal in den letzten Tagen irgendwie nochmal neue Leute an, die sich da der Gruppe vielleicht auch angeschlossen haben? Ich meine, das lief ja schon im Voraus schon viele Promotion auch für dieses Camp. Wie sieht denn da die Lage aus?
Also es sind definitiv zum einen noch Migrantinnen und Geflüchtete, die wohnungslos sind, dazugestoßen, also die teilweise schon lose immer mehr wieder da sind. Und natürlich ist es auch klar, dass so ein Camp zieht auch Leute an und das darf man sich auch definitiv auf die Schulter klopfen. So. Am Donnerstag und Freitag war hier die Hölle los. Das war ein voller Platz und es ist super gut gelaufen. Und gleichzeitig natürlich auch ist, wenn ich mir mal in mein E-Mail-Fach gucke oder bei uns auf Facebook oder bei Twitter, ey, da sind Anfragen ohne Ende. Also die komplette, also dieses Ereignis hat es quasi gar nicht aus dem Ruder werfen können, sondern hat also quasi noch befeuert, dass Leute uns unterstützen und helfen wollen. Und das zeigt sich auch nach wie vor. Die Workshops werden weiter durchgezogen und gut besucht. Wir haben tadellos irgendwie alles aufgeräumt. Klar, natürlich wäre das große Camp auf dem Platz schön gewesen, aber im Studierendenhaus lässt sich definitiv auch was umsetzen und das ist ja ein Raum, den man gestalten kann und quasi im besten Sinne ein Haus, das man verwalten kann, mit Duldung des Asters quasi.
Also es bleibt nicht einfach dabei, dass man den Fernseher einschaltet und sieht, okay, da gibt es bedürftige Menschen oder geflüchtete Menschen aus Afrika oder Asien. Das bleibt nicht dabei, sondern es ist wirklich eine Realität und die Realität zeigt sich wohl hier in Frankfurt.
Ganz klar. Also ich meine, man regt sich auf, echauffiert sich oder verzweifelt aufgrund der Nachrichten, aufgrund der Fernseh- und Berichterstattung irgendwie das. Hunderte und tausende Menschen natürlich im Mittelmeer ertrinken oder beziehungsweise im Vorfeld daran gehindert werden. Aber gleichzeitig ist dieser Blick natürlich in die Ferne ein ganz großes Problem, weil das den Blick von dem Vorort wegläuft. Und das ist nicht nur in Frankfurt so, das ist in jeder Großstadt so. Es ist nicht nur so, dass es um Asylbewerbende geht, sondern es auch generell um Menschen geht, die durch soziale Sicherungssysteme fallen, durch die Maschen fallen in der Leistungsgesellschaft, die sich dem auch verweigern und auch ganz klar sagen, ich habe ein Recht auf Bewegung, ich habe ein Recht auf Migration, ich habe aber auch ein Recht, irgendwie ein eigenes Leben hier aufzubauen, eine Existenz aufzubauen. Und da hilft es jetzt nicht irgendwie mal, gewisse privilegierte Gruppen irgendwie reinzuholen und andere rauszukicken, beziehungsweise noch Abschiebungen zu verschärfen. So. In Hessen sind tausende Menschen in der Erstaufnahmeeinladung in Gießen, es sind hunderte in Kassel auf einem Flughafen. Sorry, aber was sind das für Zustände? In Sachsen wird ein Flüchtlingsunterkunft von Nazis belagert und Polizei ist nicht bereit, Innenministerium, Freital, so, also sorry, jede Woche brennt ein Asylbewerberinnenheim. Das sind Zustände, das ist nicht mehr irgendwie Fiktion, das ist Realität. Und dass Rostock-Lichtenhagen sich wiederholt, das will keiner von uns, aber die Realität ist da, so. Die Gewalt, Rassismus ist da und das kleinzureden und das schönzureden oder irgendwie sich auf andere Probleme zu konzentrieren, zieht einfach nicht. Man muss dem Problem an die Wurzel gehen.
Das heißt, Unterstützung ist da gefragt.
Ganz klar. Ganz klar. Und vor allem halt auch nicht irgendwie so ein abwartendes, zögerliches, ich gucke mal, wie es sich entwickelt, sondern auch irgendwie so proaktiv. So jede Person kann, ich verlange ja nicht, dass irgendwie jeder Mensch jemanden aufnimmt, so das ist letztlich eine Aufgabe von staatlichen Strukturen beziehungsweise von Institutionen, die irgendwie in ihrem Wesen dafür stehen. Und das sollten nicht Privatpersonen oder Einzelstrukturen machen. Das sogenannte Ehrenamt wird in Deutschland halt so immer schön gerne genutzt, um staatliche Miseren zu kompensieren. Und das natürlich sorgt dafür letztlich, dass auch Leute nicht so, also Unterstützung erfahren, aber gleichzeitig hebeln wir natürlich dann auch irgendwie die Struktur aus, weil die das eigentlich machen müsste. Die Verantwortung liegt dort und das Einzelperson natürlich auch das staatliche Versagen natürlich bekämpfen oder auch irgendwie rekompensieren und halt sagen, ey, kein Mensch ist illegal, Refugees welcome, das ist Minimum. Und jede Person kann sich, egal welche Mittel und welche gesetzliche Stellung, auf irgendeine Art und Weise einbringen. Und das bedeutet noch lange nicht irgendwie hunderte von Euros pro Monat irgendwie zu spenden, sondern das kann in der örtlichen Einrichtung sein, es kann irgendwie in der Küche helfen, schnippeln, es kann sein Sachspenden, aber es kann auch einfach, und das ist ganz, ganz wichtig, halt ganz klar symbolisch auf die Straße gehen und sagen, ey, das geht so nicht und wir müssen vor allem halt ganz klare Strukturveränderungen herbeiführen. Wir müssen zum Beispiel Leerstand nutzen, das geht in Frankfurt, das ist ein riesiges Thema, weiß nicht, über 1 Million Quadratmeter Büroraum frei, aber es wird weiter an Luxuswohnraum gebaut, es wird das Ostend umgebodelt, Offenbach wird auch jetzt verändert, so, ey, sorry, wir können doch mit dem Kurs nicht weitermachen, es muss sich was verändern, es muss ein Bewusstseinswandel und natürlich ist das jetzt momentan gerade das Thema, aber das muss man in den Kontext setzen und wir müssen halt gemeinsam was anpacken, führt kein Weg vorbei.
Du hast viele jetzt Themen angesprochen, wie man da konkret geflüchteten Menschen oder generell die Situation verändern kann. Wie kann man dann jetzt aber konkret vielleicht euch unterstützen oder helfen?
Wir haben zum Beispiel ein Spendenkonto, wofür wir auch quasi immer wieder bewerben und wo wir ganz klar sagen, ey, wir sind auf irgendwie auch monetäre Hilfe angewiesen, denn es geht um Tickets für den RMV, es geht um Bewerbungsunterlagen, es geht aber auch ganz klar irgendwie Telefon, Internet, es geht um Bargeld, das die Personen haben, um halt irgendwie nicht mittellos dazustehen. Uns geht halt ganz klar, wir brauchen Wohnraum. Wir müssen die Menschen gemeinsam irgendwie unterbringen können und das sollte machbar sein. Gleichzeitig ist natürlich immer die Möglichkeit, bei uns bei den Treffen vorbeizukommen, sich auch tatkräftig bei solchen Aktionen wie jetzt hier auf dem Sheltercamp oder zum Beispiel auf unserer Demo oder beim Fußball Turnier in Rödelheim oder an ganz vielen verschiedenen Orten. Also das ist, wir versuchen es ja so transparent wie möglich zu machen, dass so viele Personen wie möglich angesprochen werden. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, sprecht uns persönlich an und ganz klar, wir müssen den Druck, und das ist jetzt so die große Notwendigkeit, nachdem die Petition ausgelaufen ist, an die Stadt richten, an den Oberbürgermeister Peter Feldmann, aber auch an die Landesregierung. Es kann nicht sein, dass irgendwie einzelne Städte damit alleine gelassen werden und es kann auch nicht sein, dass das wieder letztlich in der Misere endet. Und die Gefahr sehe ich momentan.
Vielleicht hast du noch abschließende Worte für die Zuhörer.
Kein Mensch ist illegal. Bleibe recht überall. Shelter for everyone, würde ich sagen. Ich glaube, das sind ein paar ganz gute Sachen. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass nichts geht. Und wir müssen es halt anpacken. Und ich bin mir bewusst, dass das sind harte Strukturen. Es ist eine harte Scheißrealität. Und vor allem noch wesentlich schlimmer als irgendwie jetzt für mich. Das ist für die Betroffenen selber. Und dementsprechend haben die unsere uneingeschränkte Solidarität verdient und unsere Unterstützung, wenn wir dieses Scheißsystem halt verändern und stürzen.
Danke dir, Matti.
Immer gerne.
Ja, das waren jetzt nochmal zwei Interviews, die Andi geführt hat. Einmal mit Jan und Matti während des Project Shelter Camps, das auch am letzten Wochenende stattgefunden hat. Davor hatten wir heute das Thema Prekärstation im Ostend. Da ging es um ja die prekäre Situation, Arbeits- und Wohnsituation von Wanderarbeitern. Und ja, wir kommen jetzt schon auf das Ende unserer heutigen Sendung zu. Ja, Mikrofon für euch war heute Steven und ja, was bleibt zu sagen? Ach genau, bevor ich es vergesse, unsere Sendungen sind natürlich alle nachhörbar auf unserer Internetseite, das ist www.absmagazin.de. Und ja, die verbleibenden Sekunden spiele ich jetzt einfach nochmal kurz ein kleines Lied ein. Also bis nächste Woche, danke fürs Zuhören, ciao.
Bevor der Bundesadler wurde, ging er seiner Frau auf die Nerven. Und sie war fast täglich drauf und dran, ihn aus dem Haus zu werfen. Er war schon länger depressiv, hing meistens nur faul rum. Und wenn er etwas sagte, sagte er, ich bring mich um. Sie lächelte ihn an, aber er fand alles scheiße. Und wenn er seinen Rappel kriegte...